Es wirkt wie eine Endlosschleife der Gewalt. Beispielsweise alt und wachsen in keinen intakten Familien auf. So entsteht die nächste Generation an Gewalttätern, die dann wiederum ihre Kinder im Stich lassen und Verbrechen begehen, die wiederum mehr Gewalt nach sich ziehen und die nächste Generation an Gewalttätern hervorbringen. Die Polizei und die Justiz gehen mit Gewalt dagegen vor, aber das System ist so entworfen worden, dass die zugrunde liegenden Probleme nie gelöst werden. Polizeibrutalität und unfaire Gerichte motivieren wiederum mehr Gangstermentalität. Dann stirbt jemand in Polizeigewahrsam wie George Floyd. Und als Reaktion darauf gibt es gewalttätige Massenausschreitungen und selbst gewaltlose Demos zielen darauf ab, eine neue linksideologische Ordnung zu etablieren, die man aber letztendlich einem Großteil der Bevölkerung aufzwingen müsste durch Gewalt oder zumindest Gewaltandrohung. Das rechte politische Spektrum in den USA wetzt deshalb schon die Messer bzw. putzt seine AR-Gewehre und spielt mit dem Gedanken eines Bürgerkrieges oder zumindest einer Machtübernahme durch rechte Generäle mitsamt Ausrufung des Kriegsrechts, um die Linken zu unterdrücken und die kampfbereiten Linken in Internierungslager zu sperren. Aber gleichzeitig stehen seit Jahren haufenweise militante Latinos bereit, die einen Kampf gegen die weißen Rechtskonservativen führen könnten, um die Südstaaten der USA zurückzuerobern. In Europa sehen wir beispielsweise Frankreich, das seit Jahren mit Notstandsgesetzen regiert, nachdem islamistische Terroristen Anschläge begangen hatten. In Deutschland veränderten die Flüchtlingskrise und die Ballung von Migranten in Großstädten dauerhaft das Sicherheitsempfinden. Der Mainstream will einen übermächtigen EU-Zentralstaat, der sich auch notfalls durch Gewalt zu einer Mittelmeerunion ausdehnt. Die Linken wollen ein linkes Mega-Regime und reden Gewalt vergangener, real existierender sozialistischer Staaten schön. Die Rechten wollen rechte Regime und legen sich bislang verbal an mit einem Großteil der Gesellschaft. Rechte verehren das Putin-Regime, das mit vielfältigen Formen der Gewalt agiert. Alle möglichen Verbrechen und schlechten Entscheidungen von George Floyd in den USA werden nun klein geredet. Man macht immer irgendwelche Umstände und Rassismus von Weißen dafür verantwortlich. Was ist aber mit all den Dingen, die Floyd getan hatte, die die Spirale von Gewalt, Armut und Elend weitertreten? Um seine ersten beiden Kinder kümmerte er sich nicht. Beim dritten wollte er dann Daddy spielen, hatte aber keinen festen Job und war auf Drogen. Bei einem Überfall mit mehreren Mittätern wurde eine Frau mit einer Pistole geschlagen, vor den Augen des kleinen Kindes der Frau, was zu einer Traumatisierung führen kann, wodurch dieses Kind für den Rest seines Lebens stärker gefährdet ist, selbst Gewalt auszuüben oder noch häufiger Opfer zu werden. Wir können nur vermuten, wie viele Verbrechen Floyd begangen hatte, für die er nie geschnappt wurde. Seine Homies aus Hip-Hop- und Basketballkreisen wurden meistens irgendwann erschossen oder starben an einer Überdosis Drogen. Floyd war jahrelang zuständig für die Sicherheit eines lokalen Rappers, der völlig versunken war in der Welt aus Verbrechen und Drogen. Wir müssen uns also fragen, ob Floyd selbst viel zu weit gegangen war in seiner Gangsterkarriere und er sich dann schuldig fühlte und deshalb dann eine Weile lang in die Kirche rannte und zum Moralprediger wurde. Wissenschaftler schätzen, dass sich der muslimische Anteil an der europäischen Bevölkerung von derzeit rund 5% auf ca. 11% erhöhen könnte, was ungefähr der Quote von Afroamerikanern in den USA entspricht. Wahrscheinlich hat es die EU auf genau diese Quote abgesehen, weil man diese Quote managen kann und weil man ja für eine Erweiterung zu einer Mittelmeerunion eben eine gewisse Verbreitung benötigt von Muslimen. Schweden war, wie so oft, ein Experimentierfeld und wir sahen einen extremen Anstieg in den letzten Jahren an offener Brutalität auf den Straßen. In deutschen Großstädten beispielsweise könnten wir Zustände erleben, die an manche Orte in den USA erinnern. Nicht gleich der Weltuntergang, aber dennoch eine sehr heikle Entwicklung. Das Buch Bleeding Out von Thomas Abt liefert uns wichtige Forschungsergebnisse. In den USA belaufen sich die Gesamtkosten von Mordverbrechen pro Jahr auf geschätzte 250 Milliarden Dollar. Das heißt pro Mord zwischen 10 und 20 Millionen Dollar. Also da fließt alles Mögliche mit ein, Justizkosten, Krankenhäuser, Gefängnisse, entgangene Löhne, gestiegene Versicherungskosten, Abwertungen von Grundstücken in Gegenden mit hohen Mordraten und so weiter. Und das sind nur die Morde. Dazu kommen ja noch die Kosten von all den anderen Gewaltverbrechen. Dann haben wir eine sehr hohe psychische Belastung an diesen Orten, wo viel Gewalt stattfindet. Warum riskieren, in die Schule zu gehen und viel zu lernen, wenn dort lauter Gangster sich rumtreiben? Warum ein Geschäft aufbauen, wenn das dann zigmal ausgeraubt wird? Oder wenn Kunden ausbleiben wegen zu vielen Morden? Warum nicht einfach feiern ohne Ende, weil man eh nie weiß, wann das Leben vorbei ist? Die Anfeuerung durch Rapmusik und Fantasien von Glamour, Macht und Reichtum ist auch ein großes Problem. Sehen viele Diebstähle und frühe Gewalterfahrung geht einher mit stark begrenzten Aufstiegschancen in der Gesellschaft. Die Polizei geht mit Gewalt vor gegen Gangster. Man kann von oben die Justiz und Polizei so designen und beschränken, dass genügend schwere Verbrecher zirkulieren in der Gesellschaft. Das erlebten wir in Deutschland auch sehr oft, ja, die sogenannte Kuscheljustiz. Nicht nur die klassischen einheimischen Deutschen leiden darunter, sondern auch die Communities mit Migrationshintergründen. Die Mordhauptstädte in Amerika erlebten einen Abfluss von Bewohnern, also vor allem die höher qualifizierten Bewohner. Wer Geld hat, geht. Ja, das ist der gefürchtete Brain Drain. Konzentriert man sich auf die wichtigsten Verbrecher und die wichtigsten Orte, könnte man die Gewalt deutlich reduzieren und einen riesigen Haufen Geld sparen und Produktivität freisetzen. Würde man Leute nicht in den Städten auf engstem Raum zusammenpferchen, könnte man sehr viel Gewalt verhindern. In Tom O'Neills Buch über Charles Manson, seine Gruppe an Mördern, LSD und CIA-Forschungen erfahren wir, mit welchem Aufwand und wie früh die amerikanische Oberschicht das Phänomen Gewalt systematisch untersuchte. Also man studierte an Ratten und an Menschen, wie bereits räumliche Enge und eine zu hohe Bevölkerungsdichte massive Probleme verursachte. Kamen dann noch Chemikalien und Drogen dazu, ließ sich der Effekt noch gewaltig verschärfen. Man verwendete Charles Manson wie ein Live-Experiment, ein Versuchskaninchen in der realen Welt. Manson programmierte seine Kultmitglieder mit ewig langen LSD-Sessions und seiner narzisstischen Propaganda. Manson hatte in verschiedenen Heimen und Jugendstrafanstalten sehr viel Gewalt erlebt und dann auch noch zunehmend selbst Gewalt ausgeübt. Schon in jungen Jahren, weil Forscher aus dem Umfeld der CIA Interesse an ihm hatten, konnte er lange Zeit unbehelligt agieren, obwohl er ständig Gesetze verletzte und gleichzeitig unter Bewährungsauflagen stand. Das heißt, bevor man die modernen Sozialbau-Wohnghettos schuf, war eigentlich klar, dass es sich um ein Biotop handeln würde für Gewalt, dass heute beispielsweise in afroamerikanischen Sozialvierteln das Trinkwasser immer wieder mit Blei verseucht ist, kann bloße Absicht sein. Dann gab es noch die Komplizenschaft der US-Behörden bei dem Kokainimport in die USA. Kokain wurde auch in größerem Stil weiterverarbeitet zu Crack. Heute gibt es eine besonders stark ausgeprägte Krise mit Opiatabhängigkeit und dem Aufputschmittel Meth. Gangs und kleinere Gruppen des organisierten Verbrechens und einzelne Verbrecher ignorieren die staatlichen Gesetze und das staatliche Gewaltmonopol, müssen aber auch mit den Konsequenzen der Selbstjustiz leben. Kriminelle versuchen, sich gegenseitig zu betrügen und um die Ecke zu bringen. Es entstehen Blutfäden, die immer wieder hin und her gehen. Ein Racheakt folgt auf den nächsten, wie in Gesellschaften vor sehr, sehr langer Zeit. Die Kollateralschäden sind gewaltig, insbesondere was die Kinder anbetrifft, von denen manche die nächste Generation an Gewalttätern werden. Bei der großen Flüchtlingskrise in Deutschland gab es eine Reihe an furchtbaren Sexverbrechen und Morden durch Migranten bzw. durch Flüchtlinge. Diese Täter wendeten überfallartige Gewalt an. Inzwischen gibt es kaum noch große Schlagzeilen über solche Migrantenverbrechen. Stattdessen erfahren wir von einem gewaltigen Kindesmissbrauchnetzwerk nach dem anderen in Deutschland. Richtiges organisiertes Verbrechen, eine professionelle Vorgehensweise und Abschirmung mit quasi geheimdienstähnlichen Techniken und Verschleierungstaktiken. Die Dunkelzifferschätzung der Behörden beläuft sich auf rund 4000 Missbrauchsvorfälle gegen Kinder pro Tag in Deutschland. Dann sehen wir noch sehr viel psychische Gewalt in Form von Mobbing, ob jetzt in der Schule oder krankhaft bösartige Arbeitskollegen und Vorgesetzte. Wir sehen Ausbeutung durch Konzerne und ein Rechtssystem, das so hyperkompliziert ist, dass man sich prinzipiell aufs Glatteis bewegen kann, ohne es zu merken. Sich zu schützen ist enorm teuer und dieses System favorisiert diejenigen mit mehr Geld und besseren Beziehungen. Wie bereits erwähnt, gibt es Schätzungen, nach denen der muslimische Anteil in Europa von rund 5% auf ca. 11% steigen wird. Interessanterweise ist dies ziemlich exakt der Anteil von Afroamerikanern an der US-Bevölkerung. Die Afroamerikaner entstammen dem brutalen Unterdrückungssystem der Sklaverei. Viele Muslime in Europa entstammen brutalen muslimischen Diktaturen. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass wir weißen Mitteleuropäer auch sehr, 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 sehr lange geschichtlich betrachtet, dass wir sehr, sehr lange Sklaven waren, beziehungsweise nicht weit entfernt waren vom Sklaventum. Also gibt es ja bestimmte Begriffe, diese Bauernsklaverei, die Briten, Amerikaner würden das als Serfdom bezeichnen. Man geht immer wieder davon aus, dass die Integrationspolitik in Deutschland gescheitert sei und sich deshalb abgeschottete Gemeinschaften bildeten. Wahrscheinlich war diese Abschottung von ganz oben so gewollt und dies schloss mit ein, dass Migranten ihre eigene Rechtsprechung und ihre eigenen Formen von Gewalt praktizierten. Regierungen haben heute moderne Werkzeuge wie die Psychometrie, wo man die Persönlichkeitsstruktur der Leute genau messen kann, anhand vieler Faktoren und dem Internetverhalten dieser Personen. Software wie Palantir wird unter anderem von der Polizei eingesetzt, ist sehr effektiv. Aber nur Leute an der Spitze der Palantir-Firma kennen wirklich die Algorithmen. Mit solcher Software könnten Regierungen ein bestimmtes Maß an Gewalt geschehen lassen und immer wieder nachjustieren. Das erwähnte Buch Bleeding Out erklärt, dass die Wissenschaft sehr wohl weiß, welche Faktoren wie zusammenkommen, damit ein Mord geschieht. Morde geschehen an vorhersehbaren Orten, gehen aus von identifizierbaren Leuten und werden getriggert von Verhaltensweisen, die sehr, sehr gut erforscht sind. Im Jahr 2015 geschah die Hälfte der Morde in den USA durch Schusswaffen in nur 127 Städten. Mehr als ein Viertel der Morde passierte in 1200 Stadtvierteln, die rund 1,5% der US-Bevölkerung ausmachen. Die Menschen aus diesen Stadtvierteln hätten rein rechnerisch Platz auf einem Gebiet von nur 42 Meilen Länge und 42 Meilen Breite. In Oakland passieren 60% der Morde durch ein Netzwerk von rund 1000 bis 2000 Personen, also nur 0,3% der Bevölkerung der Stadt. In anderen Großstädten verhält es sich ähnlich. Die meisten Gangs in den USA bestehen maximal aus rund 30 Männern. Also die allermeisten Gangs sind nicht groß. Es gibt auch nur sehr wenige Gangs, die richtig groß sind. Und die meisten Gangs in den USA sind auch nicht sonderlich organisiert. Und nur rund 5% der Gangmitglieder begehen die richtig schweren Verbrechen. Diese Intensivtäter hatten meist früh Gewalt erfahren, wurden sexuell missbraucht als Kinder und lebten häufig bei völlig unzureichenden Pflegeeltern. Oder sie hielten sich auf in irgendwelchen furchtbaren Kindereinrichtungen oder Kinderjustizanstalten. Das Problem sehen wir nicht nur bei Afroamerikanern, das sehen wir auch bei klassischen weißen Amerikanern, das sahen wir auch bei Charles Manson. In Boston geschahen 70% aller Schießereien in einem Zeitraum von 30 Jahren auf nur 5% des Stadtgebiets. Gewalt ist also durchaus steuerbar, wenn man denn diese Absicht hat, von ganz oben. Gerade bei muslimischen Intensivtätern mit Migrationshintergrund aus Kriegsgebieten oder zumindest Diktaturen sehen wir meistens die typischen Risikofaktoren, frühe Erfahrungen mit extremer Gewalt, sexueller Missbrauch und so weiter. Trotzdem ließ man in Deutschland zu, dass sich abgeschottete Parallelgesellschaften bildeten in eng gedrängten Großstädten. Eine Studie über Chicago, wo extrem viele Schießereien stattfinden unter Afroamerikanern, zeigte, dass man 63% der Schießereien hätte vorhersehen können durch das Umfeld der beteiligten Personen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie gut eine intelligente Software in der Lage ist, solche Schießereien vorherzusehen, im wesentlichen Umfang. Kleine Gangs beleidigen sich sogar online auf Social Media, sogenanntes Cyberbanging. Auch dies kann von intelligenten Algorithmen registriert und gemessen werden. Also gibt es dann Mitglieder der einen Gang und die posen dann im Territorium der anderen Gang vor der Kamera und posten das dann als Beleidigung. Und so gehen dann diese Online-Beleidigungen hin und her, bis dann die Auseinandersetzung physisch wird. Klingt idiotisch, ist aber so. Polizisten sind angewiesen darauf, andere Leute möglichst schnell und möglichst akkurat einzuschätzen. Profiling lernt man nicht nur in der Polizeischule, sondern auch fortlaufend im Dienst. Es mag für manche aussehen wie Rassismus in bestimmten Fällen, aber es handelt sich meistens nur um Profiling. Wenn Hochrisikopersonen mit bestimmter Kleidung zu einer bestimmten Zeit an bestimmten Orten auftauchen, machen sie sich verdächtig. Ganz klassisches Beispiel ist auch das sogenannte Crew Cab. Auf Deutsch würde man vielleicht sagen, mit einer gewissen Dosis Sarkasmus, Mannschaftswagen. Also wenn man dann 3, 4, 5 Homies in einem Auto hat zu gewissen Tageszeiten oder Nachtzeiten, dann lohnt es sich für die Polizei da meistens genauer nachzugucken, weil es halt einfach dann in diesem polizeilichen Profiling, weil es halt einfach dann die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass man hier Verbrechen aufdeckt. Afroamerikaner der Mittelschicht benutzen kein Falschgeld wie George Floyd, sitzen nicht unter dem Einfluss von der Droge Meth am Steuer eines Autos und argumentieren nicht mit der Polizei, warum sie sich nicht festsetzen lassen wollen. Die anständigen Afroamerikaner der Unterschicht befürworten gezielte polizeiliche Maßnahmen gegen Intensivtäter. Die Oberschicht der USA kann steuern, wie viele Intensivtäter heranwachsen können und wie viele harmlose Personen zu heftig strafrechtlich belangt werden. Viele Leute werden ja für Kleinigkeiten weggesperrt und in die endlose Strafrechtsbürokratie verwickelt. Ein großer Druck wird auf die Polizei ausgeübt, mehr Verhaftungen zu machen, die in Verurteilungen enden. Die Polizei sucht sich natürlich dann möglichst einfache Ziele heraus, nämlich Leute, die wenig gebildet sind und sich keine richtigen Anwälte leisten können. Leute, bei denen man leicht Beweise finden kann in Hosentaschen oder in deren Fahrzeugen. Leute, die sich auch noch leicht provozieren lassen, in irgendeiner Weise Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten. Schummelei von Polizisten, also wie das Unterjubeln von Drogen und Waffen, kommt immer wieder vor und die Justiz lässt es oft nicht einmal auf einen echten Gerichtsprozess ankommen, sondern stellt die Angeklagten vor die Wahl, eine geringere Strafe zu akzeptieren oder aber bei einem richtigen Prozess eine extreme Strafe zu kassieren. Polizisten fühlen oft die Notwendigkeit, Abschreckung zu betreiben, zu zeigen, dass man hart gegen jede Form von Gangstertätigkeit vorgehen wird. Stirbt ein Afroamerikaner durch einen Afroamerikaner, weigert sich die afroamerikanische Community meistens, mit der Polizei zu kooperieren, um das Verbrechen aufzuklären. Teilweise liegt das auch an der Gefahr, durch Kooperation selbst zur Zielscheibe zu werden. Der ein oder andere kennt vielleicht den alten Spruch, Snitches get Stitches. Also das heißt, Spitzelverräter werden halt hart bestraft. Stirbt ein Afroamerikaner durch weiße Polizisten, gibt es große Aufstände, Gewaltorgien und Absichtserklärungen, die Polizei abzubauen. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Linke zelebrieren ihre Revolutionsabsichten, was wiederum die Rechten provoziert. Dann fühlt sich als nächstes die politische Mitte wieder provoziert. Die Forschung zeigt, dass durch die Polizei die richtige Menge Gewalt in der richtigen Form von den richtigen Personen gegen bestimmte Zielpersonen ausgeübt werden muss, um für Sicherheit zu sorgen. Und dann gibt es noch interessanteste Forschungsergebnisse über Präventionsmaßnahmen. Man kann nicht einfach nur Gewaltlosigkeit fordern und fromme Wünsche äußern. Es wurden immer wieder 4 Kategorien beschrieben von Personen, die bereit sind, andere Menschen zu erschießen. Da gibt es da die Möchtegerns, die durch einen Mord zu einer Gang dazugehören wollen. Dann gibt es diejenigen, die sich an Gewalt gewöhnt haben, ein bisschen abgestumpft sind. Diejenigen, die früh in der Kindheit schon Gewalt und sexuelle Gewalt erfahren haben und dann noch und dann gibt es noch die wenigen, die absolut pure Psychopathen sind und denen die Gewalt sogar richtig Spaß macht. Also das heißt, nicht nur Forscher, sondern auch Polizisten oder Leute, die halt in diesen Hochrisikogebieten leben. Alle möglichen Leute haben immer wieder so verschiedene Kategorien eben hier beobachten können. Das heißt, man kann selbst bei Hochrisikopersonen noch vorab eingreifen oder Maßnahmen ergreifen, um sie aus dem kriminellen Lifestyle rauszuholen. Diese ganze Forschung lässt sich auch anwenden auf muslimische Gewalttäter bei uns, weiße Gewalttäter aus dem linken oder rechten Spektrum oder was auch immer. Man sieht immer wieder auf mehreren Kontinenten, dass gefährliche Personen heranwachsen können und oft mit schweren Verbrechen davonkommen, während Polizei und Justiz auf vergleichsweise harmlose Personen abzielen. Wenn die Polizei eine gute, vertrauensvolle Beziehung hat zu Führungspersönlichkeiten einer Community, können Verbrechensraten oft drastisch gesenkt werden. Das Buch von Thomas Abt analysiert nicht die These, dass eine Oberschicht gezielt und bewusst ein bestimmtes Level an Gewalt aufrechterhalten könnte. Nichtsdestotrotz ist das Buch Bleeding Out sehr interessant. Man kann das auch, die Ergebnisse und Erkenntnisse, anwenden auf unsere Situation hier in Europa. Ich hatte dann in der vergangenen Woche nebenher im Urlaub noch ein weiteres Buch gelesen. Das liegt da drüben, über diese 6 Jahre eines Mannes in der Kinderpsychiatrie in der Bundesrepublik, in der jungen Bundesrepublik. Das heißt, man steckte damals Kinder in die Psychiatrie, in die psychiatrischen Einrichtungen, weil in den gewöhnlichen Einrichtungen schlichtweg kein Platz mehr war. Und damals wurde die Losung ausgegeben, die Kinder müssen alle unglaublich gefügsam sein, wie die Roboter müssen sie funktionieren, und wenn da abweichendes Verhalten ist, muss da halt mit entsprechender Brutalität, müsse dann mit entsprechender Brutalität diese Verfehlungen da ausgeglichen werden. Man müsse die Kinder so auf Spur bringen und man tue den Kindern damit sogar einen Gefallen. Man würde halt dadurch verhindern, dass diese Kinder später zu Straftätern werden und sich schlecht entwickeln. Und die Exzesse, also nicht nur in jetzt weniger entwickelten Ländern oder jetzt in der DDR, auch in der jungen Bundesrepublik waren diese Vorgänge in Jugendeinrichtungen absolut abscheulich und furchtbar. Und interessanterweise wurde dann damals auch noch an kleinen Kindern herumexperimentiert mit neuen Medikamenten oder mit neuen Zusammensetzungen von Medikamenten mit unterschiedlichen Dosen. Das kam dann auch noch raus. Die Konzerne redeten sich natürlich dann raus, dass halt die genauen Akten halt nicht mehr auffindbar wären und man eben die bestimmten Personen von damals eben auch nicht mehr belangen könne, weil die halt eben schon tot sind. Und so, und so konnten die Konzerne sich halt eben da abschotten. Und mir kam dabei der Gedanke, dass es vermutlich nicht nur damals in solchen Einrichtungen medizinische Experimente gab, also speziell auf Medikamente, sondern es gab vielleicht sogar noch Experimente in Bezug auf Gewaltforschung. Also da dachte ich auch sehr viel an das Buch von O'Neill über Charles Manson, also wo man dann an so einem Intensivtypen da sehr lange dran blieb, wo man es fast darauf anlegte, ja, dass da noch schlimmere Sachen passieren. Und die ganze Zeit über wurde beobachtet, wie entwickelt sich diese Person mit dieser gewalttätigen Vergangenheit. Dann kamen noch Drogen dazu und das interessierte dann die CIA sehr, 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 sehr stark, und da wurden dann verschiedenste Experimente gemacht. Eine meiner Hauptthesen ist eben, dass ein gewisses Maß an Gewalt in der Gesellschaft, ein gewisses Maß an Gewalt in der Gesellschaft aufrechterhalten wird. Mit Absicht. Früher war Gewalt offen und allgegenwärtig und direkt und physisch. Gewalt galt als normal. Ruhe und Frieden hingegen war ungewöhnlich. Diese Realität hatte für die Herrscher offensichtliche Vorteile, aber auch gewaltige Nachteile. Zu viel direkte Gewalt und du hast es mit einer leblosen, toten und dadurch wenig leistungsfähigen Gesellschaft zu tun. Bei zu wenig Gewalt riskierten Herrscher eine zu lebendige und zu leistungsfähige Gesellschaft, die dann Möglichkeiten entwickeln könnte, um die Herrscher loszuwerden. Die Lösung für Herrscher war anscheinend, die Gewalt indirekt auszuüben. Gewalt durch gewöhnliche Bürger ausüben zu lassen, weniger physische Gewalt, sondern mehr psychische Gewalt zu benutzen. Heute in westlichen Ländern läuft man nicht mehr Gefahr, wegen Gotteslästerung oder Majestätsbeleidigung oder wegen einer Hexenjagd öffentlich gefoltert und umgebracht zu werden. Also man kann auch nicht mehr von einem Großgrundbesitzer öffentlich ausgepeitscht oder anderweitig willkürlich bestraft werden. Solche Dinge waren an der Tagesordnung, wurden öffentlich zelebriert, also Dinge, die man heute vielleicht noch kennt von irgendwelchen Serienkillern. Solche Handlungen wurden halt eben lange Zeit ausgeübt von anerkannten Institutionen der Gesellschaft bzw. des Staates und der Kirche. Allerdings lebt es sich auch in heutigen Gesellschaften nicht wirklich angenehm. In Deutschland zum Beispiel ist sexueller Kindesmissbrauch eine wahre Epidemie, die aber nur wenig vom Staat bekämpft wird, obwohl Sicherheit eigentlich zu den Kernaufgaben eines Staates gehört. Genau dann, wenn man als Bürger die Polizei braucht, um sich gegen einen gewalttätigen Bürger zu wehren, ist die Polizei nicht da, beziehungsweise sie kommt viel zu spät oder sie hat nicht die Erfahrung, hier Fälle zu bearbeiten in Bezug auf Kindesmissbrauch. Gerichtsprozesse sind eine äußerst zähe, hyperkomplizierte und teure Angelegenheit und am Ende bekommt man nur Rechtsprechung statt Recht. Eine ungeheure Zahl an Menschen bekommt Krebserkrankungen, sobald sie sich dem Rentenalter nähern oder das Rentenalter erreichen. Genau dann, wenn sie also nicht mehr als Steuerzahler ausgepresst werden können, werden sie schwer krank und werden behandelt mit hochgiftigen Substanzen und gefährlicher Strahlung. Die Ärzte wissen um den schlechten Zustand der Krebstherapie, wissen aber nicht, was sie sonst tun sollen. Eine Krebserkrankung und Behandlung kann sich schnell anfühlen wie eine semi-öffentliche Folterung und semi-öffentliche Hinrichtung in Zeitlupe. Und natürlich werden dann auch gewaltige Summen verdient. Das wird dann abgewälzt auf die Krankenversicherungen. In Amerika gibt es ja dann das Problem, dass halt Krebserkrankungen oftmals nicht gedeckt sind von der Krankenversicherung. Das heißt, wenn man halt irgendwas aufgebaut hat im Leben, ein Haus, einen gewissen Wohlstand, das kann man dann alles sehr schnell verlieren. Wir sehen auch immer mehr wahrscheinliche Impfschäden an Kindern, Entwicklungsstörungen und Verzögerungen und diverse Schäden, die allerhand weitere Probleme nach sich ziehen. Also betroffene Kinder können gemobbt werden, sich ausgeschlossen fühlen und psychische Krankheitsbilder entwickeln und dann führt eins zum nächsten. Ein Problem führt dann zum nächsten. Ghettos, Kriegszonen und zeitweise sogar Kinderheime sind wie regelrechte Fabriken, die neue Gewalttäter hervorbringen. Wird ein Land wie Deutschland zu ruhig, kommt plötzlich eine Flüchtlingswelle von Menschen aus Kriegszonen und altmodischen Diktaturen inklusive einer bestimmten Quote an Psychopathen und krankhaften Narzissten. Wir sehen auch häufig die folgende Situation, dass wenn irgendwelche Länder, gerade in Nordafrika oder so, wenn solche Länder sich zu stark vorwärts entwickeln, wenn also dann die Herrscherklique so groß angewachsen ist, dass sie sich traut, das Land zu modernisieren, dass man sich traut, hier eine Fake-Demokratie zu etablieren, einen Fake-Kapitalismus. In einer solchen Phase sehen wir dann oftmals angezettelte Bürgerkriege von äußeren Mächten und von ausländischen Mächten. Wir sehen dann einen Sturz, einen Krieg und dann werden die Leute wieder sehr, sehr weit zurückgeworfen in ihrer Entwicklung. Interessant, wie häufig das passiert und mit welchen Gesetzmäßigkeiten. Man darf weder wichtige Muster verpassen, noch darf man irgendwo Muster reininterpretieren, wo keine sind. Da kommt dann mal eben schnell eine Flüchtlingswelle. Und dann kommen dann Leute inklusive einer bestimmten Quote an Psychopathen, krankhaften Narzissten, Leuten mit posttraumatische Belastungsstörungen und so weiter und so weiter. Es ist in unserer modernen Zeit meistens nicht mehr der Staat, der direkt gegen den Bürger Gewalt ausübt, sondern es sind andere Bürger, die diese Gewalt ausüben. Der Staat ist somit nicht mehr der deutlich sichtbare Gewalttäter, nicht mehr der direkte Unterdrücker. Herrscher nahmen sich selbst aus der Schusslinie und gaben den Untertanen die Illusion von Rechtsstaaten und politisch-ideologischen Wahlmöglichkeiten. Ideologische Gruppen beschuldigen sich gegenseitig, gewalttätig und niederträchtig zu sein und eine Revolution und ein Gewaltregime anzustreben. Selbst Gewalt auszuüben gilt natürlich als absolut gerechtfertigt und als Kampf für das Gute. Sobald sich größere zentralisierte Reiche gebildet hatten, war es notwendig, eine moderne Justiz und Polizei aufzubauen, um zu verhindern, dass ständig andauernde, sinnlose Fäden zwischen Einzelpersonen, Familien, Clans und Gruppen unnötige Ressourcen verbrauchen. In eigener Sache Justiz auszuüben ist praktisch nie fair und zieht Racheakte nach sich, auf die dann wieder mit Rache reagiert wird. Stattdessen erzählte man den Leuten von den Vorzügen eines staatlichen Gewaltmonopols. Staatliche Funktionäre wären als einzige befugt, Polizei- und Justizaufgaben zu leisten, seien nicht in die einzelnen Fälle persönlich involviert und könnten demnach fair urteilen. Außerdem macht es für den Verurteilten wenig Sinn, zu versuchen, sich an dem monolithischen Staatsapparat zu rächen. Es heißt, alle Staatsgewalt gehe vom Volke aus, aber wir wissen, dass die Staatsgewalt formell in den Händen der Parteien liegt und deren Hintermännern. Wenn wir eine große staatliche Struktur haben, die monolithisch und monopolartig ist, was hindert diese Struktur daran, ein System indirekter, zumeist psychischer Gewalt zu betreiben, ein Gleichgewicht der Gewalt aufrechtzuerhalten und fortwährend zu managen? Im größeren Maßstab nennt man Verbrechen und Gewalt bzw. Gewaltandrohung schlichtweg Politik und man gibt dieser Politik den Anstrich der Seriosität und der Legitimation. Man muss gezielt gefährliche Individuen und gefährliche Ideen identifizieren und deren Einfluss mindern. Auch hier gibt es Intensivtäter. Auch da gibt es deutliche Abstufungen. Also beispielsweise nicht jeder Politiker einer bestimmten Großpartei ist beispielsweise ein Dämon. Ja, so viele sichtbare Politiker sind auch gar nicht mal so stark eingeweiht, wie Leute das immer wieder vermuten. Eine dramatische Verbesserung der Bildung und der Kommunikation sind notwendig. Alle möglichen Formen von Medien und Kommunikation wurden ja militarisiert. Vieles, was man hört, was auf die eigenen Erwartungen und Bedürfnisse zugeschnitten wurde, ist wenig mehr als verbale Gewalt gegen andere und nutzt die Techniken der psychologischen Kriegsführung. Sozialpsychologen stellten fest, dass Gruppen sich um jede noch so belanglose oder fehlerhafte Idee herum bilden. Und wenn sie sich erst einmal gebildet haben, zeigen die Menschen in diesen Gruppen sofort Stammesgünstlingshaltung, Stammessignale, Stammesvorurteile und so weiter. Menschen bilden nicht nur instinktiv Gruppen, sie werden im Extremfall die Gruppen über alles stellen, egal wie willkürlich oder minimal oder bedeutungslos die Gruppen sind. Welche politischen Meinungsverschiedenheiten zwei Gruppen auch immer haben mögen, welche Stammesstreitigkeiten sie auch immer haben mögen, es geht bei diesen Kämpfen oft gar nicht wirklich um das fragliche Thema. Stattdessen sind die gegensätzlichen Positionen oft nur Rechtfertigungen für die Wir-gegen-die-Emotionen, die sich naturgemäß aus der Gruppenbildung ergeben. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir Teil von etwas sind, aber wir müssen auch das Gefühl haben, dass nicht jeder Teil davon sein kann, damit wir uns selbst wichtig fühlen. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir zu einer Gruppe gehören und dass es auch Außenseiter gibt. Es gibt Leute, die nicht aufgenommen werden. Es gibt also etwas, das uns zu etwas Besonderem macht und die Grundidee hinter der Gruppenidentität ist wirklich auf Selbstwertgefühl aufgebaut. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir wollen also Teil von Gruppen sein, um unser eigenes Selbstwertgefühl zu stärken, um uns als Individuen gut zu fühlen. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir von der Gruppe akzeptiert werden und diese Gruppe hat einen gewissen Status und man selbst hat innerhalb der Gruppe einen gewissen Status. Und solange diese Gruppe einen Status hat, fühlen wir uns wohl in unserer Haut. Wenn aber der Status dieser Gruppe bedroht ist, fangen wir an, uns schlecht zu fühlen und dann müssen wir Dinge tun, um den Status der Gruppe zu verbessern. Deshalb gibt es einen Konflikt zwischen Gruppen, wir fangen an, viel härter zu kämpfen, denn der Konflikt zwischen Gruppen ist in Wirklichkeit ein Kampf um das eigene Selbstwertgefühl. Wissenschaftliche Fragen werden meist unwissenschaftlich und manipulativ behandelt. Was zählt, ist die Stammessignalisierung, also um zu zeigen, wo man zugehörig ist. Die Macht der modernen Medien und vor allem der modernen sozialen Medien im Internet hat es den Menschen ermöglicht, ihre Stammesloyalität in einem Ausmaß zu signalisieren, wie es nie zuvor möglich war. Und diese Sache könnte genau das sein, was die Polarisierung heute so stark vorantreibt. Die Vorstellung, dass Fakten bei Menschen einfach nicht funktionieren, ist gruselig. Politiker lügen offen über Dinge, die Menschen mit einer Google-Suche mit ihrem Handy in der Tasche schnell klären können. Und doch scheint es den Anhängern egal zu sein, wie gelogen wird. Haltungen zu Sachthemen haben einen solchen Status als eine Art Mitgliedsausweis und eine Art Loyalitätsbeweis für eine Gruppe angenommen, sodass sie, wenn sie innerhalb ihrer Peer Group einen Fehler machen, als Mitglied in Frage gestellt werden. Die Gruppe fragt sich, kann man dieser Person noch vertrauen, hat die Person noch die richtigen Werte und so weiter. Selbst innerhalb größerer Gruppen formen sich ständig neue Untergruppen oder Spaltgruppen, die wiederum eine gesonderte Identität behaupten, gekennzeichnet durch bestimmte Ideen und Überzeugungen. Nach der Durchführung vieler Studien kamen Forscher wie Kahan und sein Team zu dem Schluss, dass, wenn Einzelpersonen Mitglieder von Gruppen sind, die in Bezug auf ein bestimmtes Thema polarisiert sind, und wenn die Polarisierung die Meinungen der Gruppe in Widerspruch zum wissenschaftlichen Konsens setzt, die Menschen fast immer das, was ihre Gruppe glaubt, über das stellen werden, was das Übergewicht der Beweise nahelegt. Kahan sagt, die Beweise seien eindeutig, dass die Menschen es viel mehr schätzen, ein gutes Mitglied ihres Stammes zu sein, als dass sie es schätzen, korrekt zu sein. Wir werden uns dafür entscheiden, falsch zu liegen, wenn wir dadurch bei unseren Altersgenossen einen guten Ruf behalten. Die sozialen Medien haben die Kosten für das Signalisieren von Stammeszugehörigkeit drastisch gesenkt und so wachsen wir auseinander, aber auch dieses Problem können wir lösen. Es ist zum Beispiel hilfreich, wenn sie zugeben, dass sie eine implizite Voreingenommenheit gegenüber ihren politischen Gegnern haben. Wenn sie jedes Mal, wenn sie einen ihrer politischen Gegner sehen, zu sich selbst sagen, Moment mal, ich weiß, dass ich automatisch gegen diese Person wegen ihrer Partei oder Gruppe reagiere. Ich werde mich daran erinnern, dass dies ein Mensch ist, der eine Familie hat und Eigenschaften hat und Vorlieben oder was auch immer. Dann gibt man dieser Person einige humanisierende Details. Eine Forschungsstudie hat gezeigt, dass Menschen, die eine hohe wissenschaftliche Neugier haben, bei vielen Themen nicht so polarisiert sind und mit zunehmendem wissenschaftlichem Verständnis immer weniger mit den Positionen einer Gruppe übereinstimmen. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen, die Meinungen haben zu Themen, nichts oder nur sehr wenig über die zugrunde liegende Wissenschaft bei den Themen wissen. Beispielsweise bei der Covid-Pandemie sahen wir eine gnadenlose Politisierung. Da hatten wir Kommunisten, die in Wahlumfragen dramatisch einbrachen wegen der Pandemie. Die Kommunisten erklärten dann die Pandemie zu einer rechten kapitalistischen Verschwörung, zu einer aufgebauschten Fake-Bedrohung. Rechtskonservative erklärten für die schädlichen Auswirkungen eine kommunistische Verschwörung verantwortlich, bestehend aus China, WHO und auch diversen Linken bei uns. Die Verschwörungstheoretiker-Szene erklärte die Pandemie zu dem Fake einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung und die politische Mitte weigerte sich, das gnadenlose Versagen der Mitte-Politiker zur Kenntnis zu nehmen.